SWR aktuell Kontext.
Mit Ulrike Alex, schönen guten Tag. Icarus ist ein wissenschaftliches Projekt, das ein Vierteljahrhundert in Anspruch genommen hat. Von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Und das von den Galapagos-Inseln bis in den Weltraum führt. Ein Projekt, das vom Ukraine-Krieg ausgebremst wurde und gleichzeitig ganz neu durchgestartet ist. Der Wissenschaftler hinter dem Icarus-Projekt ist Martin Wikelski. Vogelkundler, Direktor der Abteilung für Tierwanderungen am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz und Ravensburg. Icarus und was die Tiere uns sagen, wenn wir es verstehen, ihnen zuzuhören. Darum geht es in diesem SWR aktuell Kontext. Guten Tag, Herr Wikelski.
Guten Tag, freut mich.
Herr Wikelski, wann wurde Ihnen denn klar, dass die Beobachtung der weltweiten Tierwanderungen ein ganz großes Tor aufmacht?
Es ist eigentlich historisch das, was die Vogelwarte hier am Bodensee gemacht hat über die letzten 50 bis 100 Jahre. Und das Schöne ist, wir haben jetzt endlich die Technologie, die uns erlaubt, diese großen Fragen weltweit zu machen, beziehungsweise wir wollten diese Technologie etablieren. Also das war nicht ganz einfach, aber jetzt schon langsam geht es in die richtige Richtung.
Es geht darum, Tieren kleine Sender aufzusetzen, anzukleben, je nachdem. Wie muss ich mir das vorstellen? Nehmen wir das Beispiel Vogelzug. Welche Vögel nehmen Sie?
Also wir fragen die Vögel ab, die uns am meisten sagen können, zum Beispiel, wie schaut es in Afrika aus, wie schaut es auf dem Zug aus, also unsere Störche zum Beispiel. Aber natürlich auch die, die wir mit unseren kleinen Sendern nicht belasten. Weil das ist für uns ganz wichtig. Wir wollen ja das natürliche Verhalten beobachten. Und deswegen haben wir zum Beispiel jetzt auch bei uns bei den Amseln über Jahre in Volieren herausgefunden, wie so ein kleiner Sender anbringbar ist an einem Vogel, wie man dem einen Sender mitgeben kann, damit er überhaupt nicht damit belastet ist.
Dieser kleine Sender hat auch eine Antenne, das heißt, es steht immer ein bisschen was ab.
Ja, da steht ein bisschen was raus, das macht aber nichts. Die Vögel haben ja sowieso die Federn hinten rausstehen. Also wir wissen inzwischen, dass die eben mit diesen Sendern genauso gut ziehen, die überleben genauso gut, die überleben sogar ein bisschen besser. Also von daher, wir gehen davon aus, dass es wirklich sehr, sehr wenig stört, aber das ist für uns natürlich schon auch eine ethische Voraussetzung, dass wir sagen, wir dürfen die Tiere nur studieren mit diesen Gerätschaften, wenn wir ihnen auch einen Schutz geben, wenn wir ihnen was Positives davon geben, also zumindest der Population davon. Und das haben wir bei den Störchen schon. Wir haben da schon viele Störche gerettet, Individuen. Wir können natürlich auch sehen, was brauchen die Tiere auf ihrem Zug. Das heißt, wir können Schutzgebiete einrichten lassen. Also das ist aus unserer Sicht für die Tiere sehr viel hilfreicher als eben diese kleine Belastung.
Sie sagen, Sie haben Störche gerettet. Früher haben die ja einfach so einen Ring umgekriegt. Dann ging es darum, wenn der Vogel tot war und irgendwo gefunden wurde, dass man wusste, wo das dann war, um dann Rückschlüsse zu ziehen. Jetzt sind Sie so weit, dass Sie da retten können. Wie?
Naja, wir haben praktisch je nach Sendertyp alle 10 Minuten oder stündlich oder täglich senden die uns ihre Daten. Und dann sehen wir, geht es denen gut, weil wir auch Verhaltensdaten aufnehmen über diese Sender. Geht es denen gut oder haben die ein Problem? Und zum Beispiel ist da ein Storch mal in einen Turm reingestürzt und konnte dann nicht mehr rausfliegen. Und wir haben es gesehen, der lebt noch, dem geht's gut im Prinzip, aber der sitzt da in dem Turm am Boden von so einem Abluftturm. Und dann kann man eben in diese Abluftanlage hingehen, den Manager anrufen oder mit dem da hingehen und sagen, du, bei dir sitzt im Turm ein Storch drin, den müssen wir unten rauslassen. Und so geht es eben öfters, dass man sieht, da sind Tiere in Gefahr gekommen und die können wir dann retten.
Ist das ein neuer Ansatz? Früher ging es doch eher darum, wir beobachten die Natur, wir greifen auf gar keinen Fall ein. Was passiert, passiert.
Naja, wir greifen ja immer ein. Also ich glaube, das ist inzwischen jedem klar. Wir sind im Anthropozän angekommen. Jede Bewegung, jedes Tier ist natürlich vom Menschen beeinflusst. Das haben wir jetzt während der Covid-Phase auch ganz klar zeigen können. Da gibt es jetzt wunderschöne Publikationen weltweit, dass man eben sieht, überall werden Tiere und deren Bewegungen von Menschen beeinflusst. Wenn es eben zum Lockdown kommt, dann bewegen sich Tiere ganz anders, als wenn die Menschen unterwegs sind. Also mit unserem Verhalten sind wir überall dabei, Tiere zu beeinflussen. Und deswegen ist es nur gerechtfertigt, dass wir sie auch schützen. Aber ich glaube, das Wichtige ist für uns natürlich, dass wir sowohl ganz viel über die Tiere lernen, über deren Interaktionen, darüber, wie sie untereinander kommunizieren, aber dann natürlich auch diese Kommunikation zum Menschen haben, die uns dann sagen kann, mir ist gerade was Schlechtes passiert, hilf mir mal.
Wenn Sie sagen, die Tiere kommunizieren untereinander, in Ihrem Buch beschreiben Sie, dass es unendlich interessant war zu sehen, wie die Tiere untereinander lernen, also dass der Zugvogel nicht von Anfang an irgendwo in seinen Genen abgespeichert hat, jawohl, es geht Richtung Süden, sondern dass er sich während er auf dem Weg ist, Informationen holt und dann aber auch frei entscheidet. Manche biegen rechts ab.
Genau, das ist eigentlich für uns einer der wesentlichsten generellen Erkenntnisse, dass wir sagen, das, was in den letzten 200 Jahren seit Darwin eigentlich so sich eingebürgert hat, dass man davon spricht, ach, das haben die in ihrer DNA. Also das hört man ja jetzt schon beim Fußballspiel, dass man sagt, naja, die müssen ja so spielen, das ist ja in der DNA von Bayern München oder sowas, ist natürlich ein unfassbarer Unfug. Und das sehen wir jetzt, dass Kultur, die kulturelle Prägung, auch die Jugendentwicklung, dass die dafür verantwortlich sind, wie Tiere sich entscheiden und natürlich auch, wie Menschen sich entscheiden. Und das ist auch ein ganz wesentlicher gesellschaftlicher Aspekt, dass wir sagen, hier müssen wir umdenken. Es geht nicht darum, wo wir genetisch herkommen, sondern es geht darum, was uns kulturell eingeprägt worden ist.
Wenn die Vögel unterwegs sind, sie beschreiben eine Situation, da waren sie auf dem Ozean und man ging immer davon aus, dass die Zugvögel einfach diesen Ozean überqueren und manche schaffen es auf einen Sitz, andere sind erschöpft, schaffen es nicht. Und sie haben dann die Entdeckung gemacht, dass manche einfach auf dem Wasser rasten.
Ja, es ist eigentlich bei jedem Tier so, dass wir mit einem Sender ausstatten, dass die uns Sachen sagen, die wir vorher nicht gewusst haben, wo wir gedacht haben, das kann doch nicht funktionieren. Und eins dieser Beispiele ist eben, dass ein kleiner Singvogel auf dem Ozean landen kann, sich ausruht und weiterfliegt. Das war eigentlich undenkbar. Aber jeden Tag bekommen wir undenkbare Ereignisse zugesandt von unseren Tieren weltweit. Und das ist eigentlich auch das Spannende, das ist das, was uns am Laufen hält, dass wir da jeden Tag sagen, was kommt denn heute wieder rein? Was sagen Sie uns denn heute Neues? Und das ist letztendlich wie bei Kindern, das jeder in seiner Familie kennt, die bringen auch jeden Tag irgendwas Neues. Und dann denkt man, das gibt's doch nicht, wo haben Sie denn das jetzt her? Und so ist es bei Tieren eben auch.
Wie wichtig ist es, dass man die Daten lesen kann? Das eine ist, die Information kommt rein und das andere ist, kann ich sie richtig einordnen, gerade wenn es was Neues ist?
Jein, also wir sind halt eigentlich da, wo die Naturkundemuseen vor 300 Jahren waren. Damals haben die Leute angefangen, Specimen, also Tiere zu kurieren, zu präparieren und ins Museum zu stecken. Also Bälge zum Beispiel von Vögeln. Und das war erstmal so, dass man gedacht hat, naja, dann hat man mal ein Verständnis dafür, welche Farbe die Federn haben und so weiter. Und erst 200 Jahre später ist man drauf gekommen, na, da ist ja genetisches Material, da ist ja DNA drin, da kann man ja ganze Stammbäume machen. Und so ähnlich sehen wir das jetzt mit den Daten, die wir von den Tieren weltweit bekommen. Wir können jetzt erstmal so ein bisschen auswerten, was da drin steckt, aber letztendlich kommt wahrscheinlich das große Wissen, der große Durchbruch erst dann, wenn man wirklich dieses Internet der Tiere, diesen Zusammenschluss der Daten hat weltweit. Und natürlich auch sehr viel besser analysieren kann, was da drin steckt. Also wir denken natürlich, wir sind jetzt ganz fortschrittlich, aber wir gehen davon aus, in 50 Jahren, in 100 Jahren werden die Leute zurückschauen und sagen, mein Gott, was die damals gemacht haben, das war ja ziemlich primitiv.
Sie sagen Internet der Tiere. Was mir irgendwie viel besser gefällt, ist das Tagebuch der Tiere. Auch der Ausdruck kommt in Ihrem Buch vor. Die Vorstellung, dass Tiere durch ihr Verhalten uns Dinge zusenden, die sie erlebt haben.
Ja, das eine ist das Individuum, das ist ganz, ganz wichtig, also das Daily Diary, das Tagebuch der Tiere, des individuellen Tiers, das ist ja das, von dem wir eigentlich am meisten erstmal lernen, dass uns ein einzelnes Tier sagt, wie es draußen funktioniert. Aber dann ist natürlich der Zusammenschluss dieser intelligenten Sensoren, das sind ja die intelligentesten, die es überhaupt gibt in der Welt, so ein Tier, so ein Individuum. Wenn wir die zusammenschließen, dann haben wir halt ein System, das noch sehr, sehr viel besser ist und nicht nur so ein bisschen besser, sondern es ist fundamental besser. Also es ist eine neue, emergente Systemeigenschaft, die da entsteht über den Zusammenschluss dieser Sensoren. Und das ist eben das, was wir als das Internet der Tiere bezeichnen, weil man eben auch im Internet sehen kann, wenn man Sensoren zusammenschließt, funktionieren manche Sachen, die man sich vorher gedacht hat, es kann nie funktionieren.
Jetzt geht es bei Ihrer Untersuchung, Ihrer Forschung um das Globale, weltumspannend, also auch länderübergreifend. Aber das birgt ja auch einen Haufen Komplikationen, Probleme, weil man sich absprechen muss.
Ja, also wir haben eigentlich zu einer Zeit angefangen mit dem Projekt, also in den frühen 2000er Jahren, wo die Globalisierung in aller Munde war. Jeder hat gedacht, es wird jetzt alles global, die Nationen arbeiten zusammen, die Wissenschaftler sowieso, die waren ja immer da ohne Grenzen eigentlich in den meisten Fällen, vor allem die Tierforscher, weil ja die Tiere weltweit wandern. Und dann gab es in den letzten Jahren eigentlich schon einen ziemlichen Rückschlag über die ganzen Konflikte, Kriege, was da jetzt alles am Laufen ist im Moment, ist ja furchtbar. Aber die Tiere sind natürlich nicht an das gebunden. Die fliegen über den Nahen Osten, die fliegen über die Sahelzone, die fliegen in die ganzen Gegenden, wo es sehr, sehr gefährlich ist. Also von daher sind wir immer noch mit den ganzen Wissenschaftlern in den meisten Gegenden der Welt am Arbeiten. Russland ist jetzt gerade ausgesetzt, weil das kann man einfach nicht verantworten, was da gerade läuft. Aber letztendlich wollen wir, brauchen wir ein globales System und dafür muss natürlich auch eine globale Zusammenarbeit dabei sein.
Sie haben das mit dem Globalen so gelöst, dass die Lösung im All liegt. Früher war es die ISS, da gab es einen Empfänger. Das ist Geschichte wegen Russland und der Ukraine. Aber es gibt jetzt einen kleinen Satelliten und es soll noch mehr von diesen kleinen Satelliten geben.
Genau, also da muss man wirklich leider sagen, wie die alten Griechen, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Wir haben ja gedacht, furchtbar, wir haben alles verloren. Dadurch, dass der Krieg angefangen hat, haben wir unsere Zusammenarbeit mit den russischen Raumfahrtkollegen abgestellt. Die Antenne und unser Empfänger oben funktionieren immer noch super. Wir geben aber keine Tags, keine Sender mehr raus, damit dieses System funktionieren kann, weil wir sagen, wir wollen da keine Zusammenarbeit mehr. Und jetzt haben wir eben schon ein Testsystem im All, einen Kleinsatelliten, einen CubeSat, der ist dann 10x10x10 Zentimeter, unser Modul. Und der nächste wird jetzt gerade eingebaut in den nächsten, das ist dann das operationale System. Das geht nächstes Jahr hoch. Und dann haben wir jetzt noch weitere 5 Satelliten, Kleinsatelliten in der Planung, die dann eben auch schon mit den ersten deutschen Raketenlaunchern hochgehen sollen. Da gibt es ja jetzt einige, die jetzt in den nächsten Jahren auf den Markt kommen und eben auch Kleinsatelliten ins All bringen können. Das heißt, es ist ein gesamtdeutsches System und das ist für uns wichtig, weil wir dann nicht mehr von diesen internationalen, sagen wir mal, Verrücktheiten abhängen. Wir können trotzdem ein globales System aufbauen mit unseren Kollegen, aber wir sind eben dran, dass wir die Daten verteilen können und den Leuten wirklich garantieren können, dass das über Jahre funktioniert.
Wie sieht denn da die Zusammenarbeit mit anderen Ländern aus? Machen Sie da die Tür auf? Also wenn Kenia oder Uganda diese kleinen Sender haben möchte, um selber Tiere zu bestücken?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir sagen, idealerweise wollen wir so einen Antikolonialismus machen, eben, dass wir sagen, jetzt muss man der Norden zahlen für diese Dinger. Wir haben ja genügend Geld, es sind ja billige Systeme. Also wenn man das vergleicht mit einem Forschungsschiff oder einem CERN oder was auch immer, dann ist man immer noch im Bereich von einem Tausendstel oder von einer Million, Millionstel von dem, was diese großen Systeme kosten. Und dann kann man sagen, ja, also wenn jetzt zum Beispiel, wir gehen jetzt heute Abend zum Beispiel nach Südafrika, Kruger Park, da werden jetzt 1000 Tiere besendet, um eben den Schutz vor den Wilderern über diese Tiere zu bewerkstelligen. Das heißt, Tiere wie Zebras, Gnus, Elefanten, Giraffen, Löwen warnen uns davor, wo die Wilderer kommen. Und dann können wir die Nashörner schützen, die von den Wilderern begehrt werden. Die werden dann erschossen, um das Nashorn herzunehmen. Und damit können wir massiv beitragen zum Umweltschutz, zum Artenschutz, natürlich auch zur Ökonomie von diesen Ländern. Auch Namibia zum Beispiel sind wir dabei, in Botswana, in Zaire, in Sambia. Und damit natürlich auch Forschung betreiben, die unglaublich spannend ist, wenn man dann letztendlich im Freiland sehen kann, wie Tiere interagieren und was sie uns sagen.
Kolonialismus ist ja da ein gutes Stichwort. Wie bereit sind die Regierungen in Afrika, darauf einzugehen?
Die sind unglaublich scharf drauf, weil die sehen, wie wichtig das ist. Es gehört ihnen ja, die Tiere gehören ihr, die Daten gehören ihnen. Wir helfen einfach nur mit Technologie, die natürlich billig ist, die wir denen bringen können und die sie dann einsetzen können, so wie sie das wollen. Das ist ja ganz wesentlich. Zum Beispiel gibt es ja eine Riesendiskussion, ist Jagd in Afrika noch erlaubt oder nicht? Jetzt gerade in Botswana gab es eine Riesendiskussion, weil da einfach zu viele Elefanten sind und da müssen ein paar geschossen werden, so wie bei uns halt auch die Rehe geschossen werden müssen, um den Wald zu erhalten. Und jetzt sagen aber die ehemaligen Kolonialländer, naja, dürfen nicht mehr geschossen werden, ist ja böse. Und dann sagen die Leute da unten natürlich, ja wie, jetzt kommt ihr wieder und sagt uns, was wir hier tun müssen. Wir sagen euch doch auch nicht, wie viele Wölfe oder Rehe ihr schießen müsst in eurem Land. Also das ist wieder so ein Neokolonialismus, der, glaube ich, nicht mehr in die heutige Zeit passt.
Stichwort Wolf. Würde ein gechippter Wolf, würde das helfen zu sehen, wo der hingeht, was der macht? Könnte man dann Lösungen finden für die Konflikte, die jetzt gerade auftauchen?
Natürlich. Da geht es eigentlich nur darum, dass auch die Biologen jetzt in die moderne Zeit kommen müssen, auch die Naturschützer, Tierschützer. Letztendlich ist es genau das, was wir jetzt in Afrika machen. Da sind wir viel weiter. Die Tiere senden uns alle 10 Minuten oder so ihre Position, ihr Verhalten. Und damit können wir natürlich auch vor ihnen selber warnen. Also wir machen das jetzt mit einem Katzenprojekt, dass wir sagen, Hauskatzen gehen ja raus. Oft Freigängerkatzen fressen Vögel. Soll eigentlich so nicht sein. Ist möglicherweise ein großes Problem für die Vogelwelt. Auch ein soziales Problem, weil viele Leute haben ja sowohl Katzen als auch lieben Vögel. Und was macht man dann? Jetzt haben wir ein System aufgebaut, genau eben mit diesen kleinen Sendern, wo der Sender selber, das Halsband selber erkennt, was macht die Katze gerade. Und wenn die anfängt, einen Vogel zu jagen, dann stößt der Sender selber einen Warnton von der Amsel aus. Das heißt, die Katze warnt vor sich selber, dass sie jetzt zu jagen anfängt. Und das ist ein super System, weil alles, was die Katze will, ist sich anschleichen, versuchen zu jagen. Den Vogel, den warnen wir, das heißt, der kann wegfliegen und damit ist für beide gesorgt und das soziale Problem mehr oder weniger aufgelöst. Und das ist was zum Beispiel die Baden-Württemberg Foundation unterstützt hat. Also da sind wir sehr, sehr stolz drauf.
Das dürfen sie auch sein, weil auch aus der Sicht der Katze in manchen Ortschaften werden sie eingesperrt während der Nistzeit, damit da nichts ist. Wie viel kostet so ein Band? Kann man sich das dann ganz einfach leisten oder ist das noch in der Probephase und der Prototyp kostet 5.000?
Das ist jetzt noch in der Probephase. Der Prototyp kostet auch nur 50 Euro, aber wir müssen das natürlich dann noch in Massenproduktion und wirklich für den allgemeinen Anwendungsfall bauen. Das ist noch mal ein Haufen Arbeit. Das wird schon noch 2 Jahre dauern. Also sowas dauert leider, vor allem mit diesen Situationen, wo wir ja kein Geld haben, das direkt jetzt unmittelbar umzusetzen. Das heißt, wir müssen ja schauen, dass wir dann vom akademischen Bereich in den kommerziellen Bereich kommen. Und das ist nicht ganz einfach. Also klar, man kann dann ein Startup gründen. Sowas ist möglich. wird man auch versuchen, aber das dauert dann eben leider noch ein bisschen.
Wenn Sie sagen, man muss in den technischen Bereich gehen, Sie als Wissenschaftler, 25 Jahre beschäftigen Sie sich jetzt mit dem Ganzen. Sind Sie auch so ein klein bisschen Techniker geworden in der Zeit?
Ja, das ging gar nicht anders. Also ich habe in Amerika mit den Leuten, mit den Pionieren gearbeitet, die dieses System erfunden haben. Die haben die Wildtier-Telemetrie erfunden in den 60er Jahren, also wirklich nach Sputnik. Und dann auch Radioastronomen, die das große Teleskop Array in Neumexiko gebaut haben. Die waren da alle in dem Team dabei. Also spannende Zeiten, aber ich habe damals eigentlich 2003 gedacht, naja, sagen wir mal 3, 4 Jahre verwende ich drauf und dann gehe ich wieder rein zurück zur Biologie. Aber das ist inzwischen ein Feld, wo man beides braucht. Man braucht modernste Technologie, also wie man eben ein Mikroskop oder ein Teilchenbeschleuniger braucht, um Physik oder Mikrobiologie zu machen. Es geht nicht anders. Und damit sind wir eigentlich in der Ökologie endlich auch in diese Hightech angekommen, die man dann natürlich auch im Artenschutz hernehmen kann und muss.
Das klingt ein bisschen so, als ob sich da auch neue Fächer an den Universitäten anbieten würden.
Ja, ist genau so. Also zum Beispiel in Konstanz sind wir natürlich ganz stark dabei, Uni Konstanz, dann mit der HTWG in Konstanz, also mehr so die technische Ausrichtung oder fachtechnische Ausrichtung, die haben wahnsinnig tolle Leute, die bei uns auch mitarbeiten. Also klar, und dann natürlich die gesamte Erfahrung, das Wissen, die Technologie im Ländle ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja die beste Raumfahrttechnologie in Baden-Württemberg. Wir haben unfassbar gute Sensorik. Wir haben ganz, ganz großartige Elektronik. Also das ist unglaublich, wie viel hier in diesen ganzen kleinen Betrieben, auch im Schwarzwald, verfügbar ist und was nur funktioniert, also unser System nur funktioniert, weil eben diese ganze Technologie hier aufgebaut ist.
Gehen wir nochmal zurück zum Anwendungsgebiet, wenn die Daten der Tiere reinkommen. Es geht auch darum, Tierseuchen, beispielsweise die Vogelgrippe oder die Schweinepest, frühzeitig zu erkennen. Jetzt sendet mir der kleine Vogel, das kleine Schwein, seine Herzfrequenz, seine Körpertemperatur. Wie komme ich dann auf die Schweinepest?
Na, bei den Schweinen geht es noch einfacher. Also, ich kenne mein Schwein am Ohren wackeln. Das ist letztendlich wirklich so, wie ein guter Arzt oder ein guter Pfleger sieht, ob eine Person krank ist. Die verhält sich einfach anders. Die bewegt sich anders. Man sieht es sofort. Da kommt jemand und dann merkt man schon, oh, der hat was und der hat das und das. Und genauso ist es jetzt bei uns, wenn wir die Ohrmarken dran machen und haben ganz tolle Mitarbeiter, die das eben als System aufbauen. Dann sieht man an den Schweinen innerhalb von 3 Stunden, dass die afrikanische Schweinepest haben, weil die völlig anders ihre Ohren nutzen, im Prinzip ein Krankheitsverhalten zeigen, so wie es eben auch ein Kind oder eine Person zeigt, die eben daheim bleibt.
Was ich faszinierend fand, ist auch, dass es so über die Bande gespielt sein kann. Zum Beispiel bei der Wanderheuschrecke. Die treten ja ab und an in irrsinnigen Größen auf. Und über Vögel kann man das mitkriegen.
Ja, also wir sehen jetzt über die Störche zum Beispiel schon, ob die in Afrika auf Wanderheuschrecken treffen. Die fliegen jetzt nicht unbedingt in diese Gegenden hin. Aber wenn sie drauf treffen, dann sehen wir an deren Verhalten, dass da eben Wanderheuschrecken aus dem Boden kommen, die Larven von denen. Es gibt aber natürlich auch andere Tiere, die dann noch bessere Wächter sind oder noch bessere Suchhunde sind für uns. Also wir wissen es zum Beispiel von verschiedenen Milanarten, die auf diese Tiere spezialisiert sind. Oder die kleinen Falken, die sich auf die Termiten spezialisieren. Man kann es aber natürlich auch andersrum machen. Man kann sagen, so wie bei Corona, komm mal her, gib mir eine Blutprobe und dann sehe ich, ob du mit einem bestimmten Virus in Verbindung warst. Und das können wir zum Beispiel jetzt bei den Flughunden in Afrika machen. Da ist es ja so, dass die Fledermäuse oft fälschlicherweise schlechten Ruf haben, dass sie da Krankheiten in Massen übertragen. Das kommt irgendwann mal vor, aber in den meisten Fällen sind die für uns die besten Spürhunde, weil die uns über ihre Antikörper sagen, ich war in Verbindung mit irgendeinem Wirt von, sagen wir mal, Ebola, aber ich habe es nicht selber, ich gebe es auch nicht weiter, aber ich kann dir sagen, wo der steckt. Und das ist natürlich für uns unfassbar wertvoll.
Wie oft war denn in diesen 25 Jahren Forschung der Faktor Wunder mit dabei?
Der Faktor Wunder?
Ja.
Eigentlich, ich würde mal sagen, jede zweite Woche, dass man sagt, also wir wundern uns immer wieder, was wir da sehen, wie unglaublich das ist, was da draußen passiert. Aber ich meine, es gibt natürlich, ich würde mal sagen, alle ein, zwei, drei Jahre mal so richtig, richtig große Durchbrüche, wo man dann sagt, das kann doch gar nicht sein. Also auch zum Beispiel, dass sich unsere ganzen Kuckucke alle in Angola treffen. Also von den Europäern hat man ja gedacht, na, das sind die Weitstreckenzieher, die gehen nach Angola. Jetzt gehen aber die aus der Mongolei auch nach Angola. Und die vom Himalaya gehen auch nach Angola. Und dann geht man noch weiter nach Osten, nach Kamtschatka, also fast nach Alaska rüber. Und die gehen über China, nach Indien, übers Horn von Afrika auch nach Angola und treffen sich dort alle. Und das sind natürlich Sachen, wo man sagt, das ist unfassbar, was man da jetzt an neuen Daten bekommt über die Welt und wie man das dann eben auch einsetzen kann.
Wenn die Kuckucke sich da alle treffen, dann müssten sie eigentlich gerade ein bisschen über den Klimawandel sprechen, weil sie kommen ja gerade zu spät zurück, um ihr Ei jemand unterzuschieben.
Jein, also da bin ich nicht so ganz sicher, weil die Natur ist normalerweise flexibler und anpassungsfähiger, als man sich das so denkt. Diese Idee, dieses Mismatch, also der Zeitversetzung von Futterangebot und dem Rückflug der Tiere, der Vögel aus Afrika. Für eine Zeit ist es schon so, aber die passen sich dann da auch relativ gut an. Das ist ja ein Riesenvorteil von diesen Wanderungen. Die sehen sehr viel, die bekommen auch sehr viel mit. Wir sind jetzt zum Beispiel auch mit dem Institut für Meteorologie bei Max Planck dran, dass wir diese Televerbindungen uns anschauen, weil es gibt nämlich vorbestimmte Wege, wie zum Beispiel Hochdruckgebiete oder Tiefdruckgebiete wandern. Und damit kann möglicherweise eben ein Tier in Afrika, ein Vogel, dann schon voraussagen, wie das Wetter in zwei Wochen ungefähr in Europa sein wird. Und dann auch rechtzeitig da sein. Also da gibt es Sachen, das ist eben eins dieser Wunder, wo wir sagen, da können wir wahrscheinlich noch einiges lernen über diese Televoraussagbarkeit, wo die Meteorologen jetzt gerade dran sind schon, dass wir sehen, wie können Tiere das schon wissen? Also wie weiß ein Tier in Afrika, wie das Wetter in Europa in zwei Wochen sein wird? Und sowas kann funktionieren. Das ist jetzt eben auch in der Forschung ein ganz großes Thema für uns. Aber ich wäre da vorsichtig, Voraussagen zu machen und zu sagen, die Vögel sind alle zu spät. Also das für eine Zeit mal, aber dann machen die das schon wieder richtig.
Ja, dann sagen wir einfach mal toi, toi, toi. Tierbeobachtung nimmt in Ihrem Buch einen großen Raum ein. Sie erzählen Geschichten von Reißratten, von einem Tarkin. Das sieht aus wie eine Mischung aus Bison und Ziege. Und das lässt sich keinen Sender anbringen. Und jetzt der Überraschungseffekt, Sie lassen es dann dabei. Das kriegt keinen Sender. Warum?
Ja, das ist für uns eigentlich ganz wichtig, dass wir sagen, wenn wir mitkriegen, dass entweder zu diesem Zeitpunkt oder generell ein Sender ein Tier belasten würde, dann machen wir es einfach nicht. Weil unser Ziel ist ja, also erstens wirklich unbeeinflusste Beobachtung zu kriegen für die Wissenschaft natürlich, aber dann auch natürlich ganz wichtig, das Tier nicht zu beeinflussen. Und für uns ist das ein ethisches Thema, dass wir sagen, es ist eh immer ganz schwierig, einem Tier überhaupt einen Sender mitzugeben. Aber wenn wir es machen, dann darf da das Tier keine Reaktion zeigen auf diesen Sender.
Mir ist insgesamt aufgefallen, dass Sie Tiere als Persönlichkeiten beschreiben. Es gibt einen Seelöwen namens Baby Caruso, einen Storch namens Hansi. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war es quasi verbunden. verpönt, Tieren in der Wissenschaft mehr zuzugestehen als den reinen Instinkt. Haben wir ein neues Zeitalter erreicht?
Ich glaube, wir haben ein neues Zeitalter erreicht, auch vor allem dadurch, dass wir über diese Sender sehen, dass die Tiere eben genauso individuell sind wie die Menschen oder noch individueller. Und dass diese Vielfalt eigentlich das ist, was uns auch das Überleben der Tiere garantiert. Also je mehr Vielfalt, desto besser funktioniert ein System. Und deswegen kann man sich sowohl über kulturelle Vielfalt als auch genetische Vielfalt als auch Vielfalt in den Verhaltensweisen immer nur freuen, weil man dann damit weiß, dass generell ein System effizienter, besser funktionieren wird.
Ihr Projekt 25 Jahre lang, da ging es durch Höhen und Tiefen. Und Sie beschreiben auch, dass es immer die gleiche Art Charakter war, die Sie torpediert hat.
Ja, also man kriegt es ja dann irgendwie mit, dass in vielen Fällen einfach Leute sagen, nein, das kann nicht funktionieren so. Und da muss man halt dann sich hinstellen und sagen, doch, ich zeig's dir, es wird funktionieren. Und ich glaube, es ist ja wichtig, dass man auch diese Kritik bekommt, dass man auch vernichtende Kritik bekommt, wenn man dann sagt, ich zeig's dir, dass die vernichtende Kritik nichts wert ist, dass es doch geht. Und in vielen Fällen, ja, man braucht natürlich wahnsinnige Resilienz und man braucht natürlich die Nachhaltigkeit einer Wissenschaftsorganisation, die sagt, wir geben dir jetzt einfach mal 30 Jahre, um sowas umzusetzen. Sowas passiert normalerweise nicht. Sowas geht nur bei Max Planck.
Das ist die Unterstützung von wissenschaftlicher Seite. Wie wichtig war denn die Unterstützung der eigenen Regierung?
Auch da muss man sagen, war es ganz, ganz wichtig zu sehen, dass Deutschland, Europa sehr stark auf die Wissenschaft baut, dass auch da langfristige Unterstützung da ist. Und ich glaube, das ist ein unglaubliches Erfolgsmodell. Das ist eigentlich das Einzige, was uns als Europäer wirklich am Laufen hält und vorne hält, dass wir die beste Wissenschaft haben. Offene Wissenschaft, aber nicht so, dass wir alles hergeben, sondern dass wir natürlich mit anderen kommunizieren, aber schon auch das für uns dann, für Europa nutzen. Ich glaube, dass das ein Zukunftsmodell sein kann. Das, glaube ich, ist das beste Zukunftsmodell, das wir in der Welt im Moment haben. Aber da müssen wir natürlich alle zusammenarbeiten, um das am Laufen zu halten und auch diesen Fortschritt am Laufen zu halten.
Was ist für Sie jetzt der nächste Schritt bei Ihrem Projekt?
Ja, wir fangen jetzt an mit 1-Gramm-Sendern, die Tiere anzuschauen, die wir vorher nicht anschauen konnten. Da geht es zum Beispiel um Mauersegler, um Schwalben, um Stare, wo wir wissen, die haben jetzt viele Populationsrückgänge. Also die großen Starenschwärme verschwinden in manchen Gegenden, die Schwalben verschwinden. Warum ist es so? Für uns sind es Anzeigeorganismen dafür, dass irgendwas nicht stimmt in der Welt. Und das können wir jetzt hoffentlich über diese Sender auf den Tieren, also über die Information, die uns die besenderten Tiere schicken, analysieren und damit hoffentlich auch wirklich die Menschheit überzeugen, dass es wichtig ist, erstmal die Tiere zu schützen, weil die uns ja nur anzeigen, was in ein paar Jahren uns treffen würde.
Es ist so ein bisschen das Arche-Noah-Prinzip. Nur gemeinsam kommen wir durch.
Ich würde es so sehen, weil ganz viel von dem, was wir haben als Menschen an Nahrung, an Schönheit, an Freude, aber auch natürlich an Ökosystemdienstleistung von Tieren kommt. Das heißt, wir sind auf die Tiere angewiesen, immer schon, auch auf die Haus- und Nutztiere. Und damit ist es ein gemeinsames Weitergehen auf dem Planeten. Das macht es auch viel spannender, weil wenn ich jetzt einen Hund habe oder ein Haustier, dann interagiere ich ja mit dem, das ist ein Familienmitglied. Und so denken wir, dass das jetzt auch mit den Wildtieren funktionieren kann, weil die uns näher kommen über diese digitale Kommunikation.
Wenn Sie nur einen Satz haben, um Menschen von der Wichtigkeit Ihres Projekts zu überzeugen, was sagen Sie?
Puh, das ist eine schwierige Frage, aber ich würde sagen, Wenn ihr meint, das Internet wäre toll, dann denkt man darüber nach, wie das Internet der Tiere funktionieren kann, das viel intelligenter und viel wertvoller ist.
Herzlichen Dank, Martin Wikelski, Ornithologe, Leiter des Icarus-Projekts und Direktor der Abteilung für Tierwanderungen am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie und Autor des Buches The Internet of Animals, was wir von der Schwarmintelligenz des Lebens lernen können. Vielen Dank.
Dankeschön.